Meier trifft Medizinerinnen. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hier ist Thomas Meier, der eine Medizinerin besucht. Sie heißt Caroline Lerchenmüller. Guten Tag, Frau Lerchenmüller.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Danke, dass ich kommen darf. Sie sind Gendermedizinerin. Wir treffen Sie hier an der Uni Zürich oder an einer Zweigstelle der Uni, gleich hinterm Burger King in Schlieren. Es war nicht ganz einfach, Sie zu finden, aber jetzt hat es geklappt. Frau Lerchenmüller, was ist Gendermedizin?
Gute Frage und eine, die auch immer noch nicht so ganz klar ist, obwohl es tatsächlich ein definierter Begriff ist, sodass wir ihn auch verwenden müssen. Die Gendermedizin, so wie wir sie heute definieren, ist eigentlich eine Medizin, die eben berücksichtigt, dass auf Gesundheit und Krankheit sowohl das biologische als auch das soziokulturelle Geschlecht wirken. In Englischen ist etwas leichter noch getrennt wegen Sex and Gender. Im Deutschen haben wir eben nur das Geschlecht und müssen dann immer noch diese zusätzlichen Worte benutzen. Die Gendermedizin ist auch eben inklusiv, interessiert sich eigentlich für alle Formen, die wir hier kennen. Und was auch wichtig ist, berücksichtigt das Arzt, Ärztin, Patient, Patientin Verhältnis und wie sich das eben auch auf Gesundheit und Krankheit auswirken kann.
Sie sagen, im Englischen wird unterschieden. Ist man im Englischen auch weiter in der Gendermedizin?
Ja, also ich würde sagen, diese Ursprünge kommen schon aus den USA. Schon in den 80er Jahren hat eine sehr bekannte Gendermedizinerin, die eigentlich auch Kardiologin ist, Marianne Legato heißt sie, dieses Fach eigentlich so ein Stück weit begründet, indem sie darauf aufmerksam gemacht hat, welche Unterschiede da zwischen Frauen und Männern vormals, vor allem auch beim Herzinfarkt und diesen typischen kardiovaskulären Erkrankungen bestehen und hat dann auch da wirklich sich da sehr für eingesetzt. Genau, aber wir sind, denke ich, in Europa schon dann auch relativ zügig danach gekommen. In Deutschland gab es dann ja sogar mit Vera Regitz-Zagruzek zum Beispiel eine, die eben ein ganzes Institut für Gendermedizin auch leitete und Gesellschaften wurden gegründet. Und auch hier in der Schweiz gibt es schon seit vielen Jahren einige tolle Wissenschaftlerinnen in dem Fall, die das Feld wirklich maßgeblich auch nach vorne treiben. Ja. Ich würde nicht sagen, dass wir hier viel langsamer sind. Ich würde eher sagen, das ganze Feld könnte etwas schneller vorangehen. Aber ja, kämpft auch immer noch so ein bisschen.
Nicht zuletzt fürchte ich gegen das Wort oder gegen die Wahrnehmung des Wortes Gender.
Gender, genau, ja. Weil es sehr polarisiert häufig, weil es in Verbindung gebracht wird mit Gendern, Genderstern und das eben für viele Leute sehr polarisierend ist. Das ist wichtig, aber wir reden hier von einer Medizin, von einem letztlich wissenschaftlich, medizinisch begründeten Feld, wo wir uns dafür interessieren, welche Unterschiede eben für Gesundheit und Krankheit wichtig sind. Ja.
Wenn man die Kardiomedizin anschaut, darf man davon ausgehen, dass es da wenig Widerwind gibt? Inwiefern äußert sich dieser Wind bei Ihnen?
Ja, wenig Widerstand würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass es schon für viele Kardiologen, Kardiologinnen manchmal auch so die Frage, ja, wir wissen das doch alles und muss das wirklich? Und dann weist man aber darauf hin, aber in Studien sind Frauen häufig unterrepräsentiert. Wir können gar keine Aussage darüber treffen, ob dies oder das Medikament für Frauen in der Dosis, in der wir es empfehlen, überhaupt funktioniert oder ob es zu viele Nebenwirkungen macht oder ganz und gar mehr Todesursachen, mehr Hospitalisierungen, also Einweisungen ins Krankenhaus verursacht. Einfach weil nicht genügend Frauen in den Studien waren zum Beispiel. Ja.
Ich meinte eher die Außenwahrnehmung. Ja. Also die Leute, die Sie angehen, weil Sie Gendermedizinerin sind, glaube ich, würden die Herzmedizin weniger angreifen, weil quasi akzeptiert ist. Das ist das Herz, das muss gesund sein.
Ja, genau. Ja, und ich glaube, dass das, wenn man das gut erklärt, dann schon auch eigentlich eingängig ist. Also dass natürlich, wenn wir verstehen, wo geschlechterbasierte Unterschiede sind in der Herzmedizin, dass das nachher allen Menschen hilft. Also zum Beispiel, wie ich gerade sagte, wir wissen nicht genug über Frauen. Also macht es Sinn, dass wir diese Datenlücke schließen? Andersrum kann ich sagen, zum Beispiel Frauen haben ihren Herzinfarkt im Leben sehr viel später, weil sie lange eine schützende Wirkung von Östrogen, Sexualhormonen haben. Jetzt, glaube ich, wird der normale Mann sich auch fragen, könnte man das nicht vielleicht irgendwie nutzen, sodass ich auch nicht so früh krank werde? Also diese Mechanismen nachher in der Zelle zu verstehen, das hilft ja jedem, ne?
Sie reden von geschlechtsbasierten Unterschieden. Nennen Sie doch bitte mal ein paar.
Ja, ich habe gerade eines schon genannt, zum Beispiel die schützende Wirkung des Östrogens. Also bei Frauen kommen die Herzerkrankungen häufig erst nach der Menopause, tauchen die auf. Die Mechanismen haben wir noch nicht hundertprozentig verstanden. Bei Männern tritt so die klassische koronare Herzerkrankung, also die Verkalkung der Herzkranzgefäße, viel früher im Leben auf. Aber es gibt natürlich außerhalb der Herzmedizin noch ganz andere Beispiele. Also wir wissen zum Beispiel, dass Männer die Osteoporose viel später entdeckt wird, weil wir da lange die Normwerte der Frau, der typischen Frau angenommen haben zum Beispiel. Es gibt große Unterschiede in der Depression. Das ist eine Erkrankung, die viel häufiger bei Frauen vorkommt. Allerdings bei Männern häufig auch übersehen wird, weil sich die Symptome zum Teil ganz anders äußern können. Das ist auch schon eigentlich ein ganz gutes und bekanntes Beispiel, würde ich sagen. Ja, und so gibt es doch einiges. Also wir müssen ja nur an die Lebenserwartung denken. Die ist bei Männern immer noch deutlich kürzer. Da geht man davon aus heute, dass das auch viele soziokulturelle, also letztlich genderbasierte Ursachen haben kann. Also eher das Umfeld, Risikoverhalten, viel mehr Suchterkrankungen bei Männern, aber auch Exposition auf der Arbeit zum Beispiel, gefährlichere Berufe und so weiter. Es gibt eine ganz gute Studie da von Nonnen und Mönchen, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wo man mal gesehen hat, was ist eigentlich mit Menschen, wenn die im wirklich sehr kontrollierten, ähnlichen Umfeld alt werden. Und da schrumpft tatsächlich dieser Lebenserwartungsunterschied deutlich. Nicht ganz, verschwindet nicht ganz. Also die Biologie spielt trotzdem sicherlich hier eine große Rolle. Aber ich kann unendliche Beispiele aufzählen. Also zum Beispiel auch das Immunsystem finde ich immer sehr eingängiges Beispiel. Viele Gene, die für das Immunsystem verantwortlich sind, liegen auf dem X-Chromosom. Und dadurch haben Frauen eine etwas bessere Möglichkeit, da zu kompensieren, wenn was defekt ist. Und Männer haben ein insgesamt etwas abgeschwächtes Immunsystem im Vergleich zu Frauen. Das heißt, Frauen reagieren zum Beispiel viel stärker auf Impfungen. Frauen haben aber auch häufiger Autoimmunerkrankungen. Männer versterben häufiger an bakteriellen Infektionen. Das fängt letztlich schon im Mutterleib an. Also ja, wo wir hinschauen.
Also letztlich weisen Sie nur auf Unterschiede, medizinische Unterschiede zwischen den Geschlechtern hin.
Ja.
Trotzdem gibt es Gegenwind. Sie haben vorhin erzählt, Sie hätten die Kommentare unter einem Interview mit Ihnen gelesen. Muss ich streng abraten. Sie haben es trotzdem getan. Was war da so die Hauptkritik in Anführungszeichen?
Ja, also ich interessiere mich natürlich trotzdem für die Kommentare auch, weil ich mich dafür interessiere, wie kann ich mich vielleicht geschickter ausdrücken, sodass nicht diese vielen Voreingenommenheiten oder Verurteilungen so schnell wieder hervorkommen. Also versuche ich mich natürlich schon an die eigene Nase zu packen.
Ist das eher weiblich jetzt?
Das ist sicherlich eher weiblich, ja. Ich glaube, da gibt es gute wissenschaftliche Studien dazu sogar. Aber ja, ich glaube, wir haben das schon ein bisschen angesprochen. Es ist so dieses politische Polarisierende auch des Wortes Gender. Und auch dann schnell ja, wie gesagt, solche Voreingenommenheiten darüber, was wir jetzt betrachten. Und das ist vielleicht nur eine Frauenmedizin oder vielleicht betrifft es nur Transgender-Personen oder also wieder nur bestimmte Gruppen. Und das, und dann fühlen sich andere Gruppen wiederum benachteiligt oder möchten eben ihre aktuell gute Situation vielleicht nicht aufgeben.
Sie meinen die Gruppe der Männer.
Zum Beispiel. wie gesagt, das möchte ich jetzt nicht da wertend sagen. Da gibt es gute Wissenschaft dazu, die wir ja auch selber gemacht haben. Und das zum Beispiel finde ich in dem Zusammenhang ganz wichtig zu erwähnen. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn mehr Frauen im Team sind, zum Beispiel mehr Frauen als Studienteilnehmerinnen auch inkludiert werden in klinischen Studien, aber auch in allen anderen wissenschaftlichen Feldern. Je mehr Frauen in dem Team sind sozusagen, desto mehr werden auch Themen betrachtet, die auch Frauen betreffen. Ich glaube, ich bin keine Soziologin, aber ich glaube, in der Soziologie nennt man das Homophilie. Das ist, mich interessiert, was mich betrifft. Und das ist was Menschliches und völlig normal. Und ich denke, dass hier eine unserer großen Aufgaben ist, aufzuklären darüber, dass wir eben diese wichtigen Unterschiede erforschen müssen, um allen Menschen nachher zu helfen. Ja, also diese grundlegenden Unterschiede, um nachher individuelle Therapieentscheidungen oder Vorsorgemaßnahmen und so weiter treffen zu können. Interessanterweise hinterfragt niemand die Präzisionsmedizin. Also jeder möchte gerne für sich individuell die beste Möglichkeit und das Geschlecht zu betrachten, Sex und Gender, beide Komponenten, sind dem eigentlich ja noch, so ist eine größere Kategorie nochmal, die wir als erstes verstehen müssen, damit ich dann das Individuum betrachten kann. Und das ist für mich ganz logisch, aber ich glaube, es ist vielleicht dann doch nicht ganz so einfach zu verstehen am Ende, weil wir halt auch mit diesen Begrifflichkeiten zu kämpfen haben.
Ganz einfach, wie unterscheiden Sie Sex und Gender?
Ja, also auch da richte ich mich nach den Textbuchdefinitionen. Das erfinde ich ja nicht selbst. Also Sex als das biologische Geschlecht. Hier ganz grob gesagt spricht man sozusagen von den Genitalien, den Gonaden, also den entweder Hoden oder Eierstöcken und auch den Chromosomen. Die Sexhormone spielen natürlich da auch eine Rolle. Und das soziokulturelle Geschlecht ist eher das Konstrukt, das auch durch die Gesellschaft wirkt auf uns alle.
Also die Rolle, die zugewiesen wird.
Die Rolle, die von außen zugewiesen wird, die Rolle, in der man sich selber empfindet, die eigene Identität, die Verhältnisse, also Verbindungen, die man eingeht in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass diese beiden Dinge total miteinander in Verbindung stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Und zwar nicht nur auf irgendeinem abstrakten Ebene, sondern auch wirklich auf der ganz einfachen biologischen Ebene. Ich glaube, ein gutes Beispiel hier ist, wenn eine Person oder eine ganze Generation vielleicht sehr großen Stress erlebt hat, Kriege im Land oder sowas, dann kann das epigenetisch sich in die sozusagen wieder auf die Gene auswirken und sogar vererben in die nächste Generation. Also von daher ist es ganz wichtig, das miteinander in Verbindung zu bringen. Und natürlich, so wie ich geboren werde oder das Geschlecht, biologische Geschlecht, der Phänotyp, sagen wir in der Medizin, so wie ich erscheine, beeinflusst der dann auch wiederum, wie ich in der Gesellschaft wahrgenommen werde. Also das ist schon eng miteinander verwoben. Ja. Aber nicht so kompliziert, wie man meinen könnte.
Ich halte es auch eher für einfach, aber es gibt ja offenbar Kreise, nicht unbreite, die sehr feindselig reagieren auf Abweichungen oder wenn Menschen sich erlauben, sich anders zu definieren,
ja,
oder gar Eingriffe vornehmen, um, ja, sich anzupassen. Das macht ja unglaublich viel Wut, offenbar. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist nicht mein Spezialgebiet, muss ich Ihnen sagen. Da möchte ich mich am liebsten gar nicht so zu äußern. Ich glaube aber, dass es auch noch mal hier wichtig ist zu verstehen, selbst biologisch gibt es Varianten der Norm. Also es gibt Personen, die haben nur ein X-Chromosom und das Y fehlt. Es gibt Personen, die haben zwei X und nur ein Y oder 2Y, 1X, also jeweils eins mehr. Also auch das gibt es. Natürlich eine Seltenheit, aber diese Varianten gibt es. Und dann auch da entstehen dann vielleicht andere Phänotypen, wie ich eben schon sagte, als wir sie uns vorstellen. Oder auch Intersex, sodass durch die Gonaden, also die Sexualhormone beeinflusst oder die Eierstöcke, Hoden beeinflusst, es einfach zu etwas abweichend der vermeintlichen Norm. Also wir sagen lieber Varianten, das sind ja keine, nicht unbedingt Krankheitszustände. Manchmal ergeben sich daraus schon auch Krankheitsmerkmale, das ist klar. Und dann eben, was Sie ansprechen, die Gender-Dysphorie, sagt man eher. Also wenn man sich sozusagen nicht in dem Körper fühlt, in dem man geboren wurde, sich nicht mit diesem Geschlecht identifizieren kann. Ja. Aber das gehört nicht in meine Expertise, muss ich Ihnen sagen. Also ich begleite die Person nicht in der Transition oder ich evaluiere die nicht. Ich bin Kardiologin. Was für mich ganz spannend ist, und also spannend ist das falsche Wort, das ist sehr medizinisch jetzt gesagt, ja, was für mich interessant ist und finde ich wichtig, ist, dass wir auch nach Transition zum Beispiel Hormonbehandlungen verstehen, was das mit dem Körper macht, vor allem in meinem Feld jetzt, was macht das mit dem Herz, wie müssen Personen nachbetreut werden, welche vielleicht vorsorgenden Maßnahmen müssen wir treffen. Also, aber auch dafür, das ist eigentlich der übernächste Schritt, weil wir den Unterschied der Hormonwirkungen auf der Zellebene noch nicht hundertprozentig durchdrungen haben. Umso wichtiger, dass wir das tun, damit wir dann eben allen Menschen eine gute Versorgung bieten können.
Sie sagten vorhin, Sie hätten die Kommentare gelesen, um herauszufinden, wie Sie sich noch besser artikulieren können im Sinne des Verständnisses. Was haben Sie herausgefunden?
Ich denke, dass es wichtig ist, dass diese Definitionen, dass man die sich nochmal klar vor Augen führt und warum, und so wie ich jetzt versucht habe zu erklären, warum die Gendermedizin keine Medizin für eine bestimmte Personengruppe ist, sondern für alle Menschen und eigentlich was, wo man sagen muss, viele Leute sagen ja auch, wie, das habt ihr bisher nicht gemacht, und das ist so oft auch Feedback aus der Bevölkerung. Ich kann gar nicht glauben, dass es da nicht genug Daten gibt. Das habe ich als selbstverständlich vorausgesetzt. Ich glaube, das muss man wirklich noch mal unterstreichen. Wir haben einfach in der Medizin aus den verschiedensten Gründen da einfach lange, ja, so ein bisschen so eine Lücke aufgebaut, die wir einfach schließen müssen, um unseren Job zu machen. So ganz einfach, ja. Aber ich denke, ich lerne auch, dass Menschen, die prinzipiell gegen irgendwas sind, wahrscheinlich schwer zu überzeugen sind. Trotzdem versuche ich es immer mit Argumenten, und wir haben auch viele andere Dinge schon erreicht, einfach in einer sinnvollen, oft auch wissenschaftlichen Argumentation. Also ich denke, wir arbeiten in einem Feld, wo es einfach nicht gut ist, mit Anekdoten oder Meinungen zu hantieren. Geht ganz konträr gegen die Wissenschaft und die Medizin. Nicht, dass wir nicht bereit sind, uns zu korrigieren und hinterfragen. Das ist eigentlich auch unser Job, das ständig zu tun und unsere aktuellen Wissensstände sozusagen zu überprüfen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es wird immer auch Widerstand geben.
Also ich glaube tatsächlich nicht, dass Online-Kommentare der Fundus sind, um sich professionell zu entwickeln.
Ja.
Ich glaube, Sie können es lassen.
Ja, aber ich glaube, also das ist ja eine so meiner Messages natürlich, diese, oder meiner Wünsche, dass man die Leute erreicht mit dem, was man macht. Weil ich glaube, viele berührt es eben dann doch, das Thema. So ist zumindest das Feedback, was wir kriegen. Und das würde ich mir schon wünschen, dass natürlich sich die Menschen auch abgeholt fühlen. Und dafür arbeite ich ja auch klinisch weiter und sehe Patientinnen und Patienten und hoffe auch da einfach diese Nähe natürlich zu behalten und zu horchen, auch wo ist gerade der Druck von Patienten und Patientinnenseite, wo sind die Nöte.
Würden Sie sagen, die quasi neue Entdeckung, dass der Herzinfarkt bei Frauen sich ganz anders zeigt als bei Männern, ein Ergebnis oder ein Abfallprodukt des Patriarchats ist?
Sie meinen, dass das so spät oder dass wir das hier, das ist einer der Gründe. Also auch das muss ich gar nicht irgendwie polarisierend oder politisch untermauern.
Mache ich ja schon.
Genau, sondern da gibt es einfach gute Studien dazu. Also ich hatte Ihnen das ja gerade schon gesagt, dass man das eben gut korrelieren kann, dass umso mehr Frauen im Team, umso mehr ja, Themen werden da auch bearbeitet. Das gilt übrigens jetzt nicht nur für Mann, Frau. Das ist ein Diversitätsargument allgemein. Und je diverser das Team, da gibt es aus der Management-Literatur, Management-Wissenschaft natürlich auch gute Arbeiten, aber es gibt sozusagen auch mal eine Grenze. Das Team kann nicht unmöglich groß werden, dann ist es nicht mehr zu handeln. Aber eine gewisse Diversität im Team, davon profitiert das Endprodukt. Und das gilt für die Wissenschaft genauso wie für irgendeine neue Entwicklung von einer Technologie oder was auch immer, woran Sie denken. Alle Produkte letztlich. Ja.
Lassen Sie mich noch ein Spürchen plakativer werden. Meine Partnerin hat die Aussage gemacht, wäre Endometriose etwas, was auch Männer betrifft oder nur, dann gäbe es schon längst ein Mittel dagegen.
Ja, das höre ich immer wieder und würde ich auch so unterstreichen. Ja. Da gibt es gute Studien auch, wie gesagt, die so sich ein bisschen damit beschäftigen, wer in der Medizin auch in Führungspositionen kommt und dort sitzt und bleibt. Es ist ein prinzipiell historisch sehr hierarchisches System. Das heißt, schon mal per se setzen sich bestimmte Charaktere durch. Und die Charaktere, die sich durchsetzen, sind aber natürlich auch die, die nachher bestimmen, wo liegt der klinische Fokus? Was machen wir in unserer Abteilung wissenschaftlich? Und das beeinflusst es dann natürlich schon. Und ich, wie gesagt, spreche keinem Mann Mediziner in einer Führungsposition ab, dass er nicht gute Intentionen hat und das eigentlich für alle auch richtig machen will. Aber es gibt eben auch unbewusste Voreingenommenheiten. Man reagiert in manchen Situationen, ohne dass man das hinterfragt. Und wenn man nicht mit der Nase draufgestoßen wird, merkt man es vielleicht nicht. Das heißt, so ein bisschen unser Job auch zu sagen, also hey, hier müssen wir mal hingucken, weil das bringt wirklich was und so weiter. Und also selbst in solchen Fächern wie Gynäkologie oder auch Pädiatrie, Kinderheilkunde, muss man sagen, obwohl eine wirklich überragende Mehrzahl hier die Frauen sind in diesem Fach, sind in den Führungspositionen in der Regel Männer. Und das hat sicherlich einen Einfluss, ja. Und in der Endometriose besonders ist es ja so, dass man einfach die Symptome, die dadurch entstehen, jetzt wieder mit einem Disclaimer, ich bin keine Gynäkologin, aber die Symptome natürlich so ein bisschen abgetan wurden, als das sind Periodenschmerzen oder das ist alles so unspezifisch, nicht greifbar, was machen wir jetzt damit? Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwer. Wenn wir jetzt wieder an die Vergangenheit denken, an Hysterie, der Begriff, der war eine medizinische Diagnose bis in die 80er Jahre in den USA noch. Eine medizinische Diagnose, die Hysterie für das
Eierstockkrankheit.
Ja, Uterus, also Hysteria ist der Uterus, also die Gebärmutter, genau. Und letztlich alles konnte man darauf abladen. Also alles, was beim Frauenkörper nicht stimmte, wenn die sich irgendwie beschweren hat, konnte man sagen, sie ist hysterisch und das hat sicherlich eine organische Ursache, nämlich hat das was mit der Gebärmutter zu tun. Das ist jetzt natürlich sehr weit zurück. Nichtsdestotrotz eben wird Frauen sehr viel häufiger eine Überweisung zum Psychiater oder Psychologen gegeben, obwohl sie eigentlich faktisch was hat. Und in meinem Feld ist es so, dass wir eben, weil diese Symptome des Herzinfarktes, was für viele schon fast ein langweiliges Thema ist, aber wenn ich in der Sprechstunde sitze, ich sehe es immer noch und ständig, ich hatte Schmerzen im Kiefer, ich hatte komische Schmerzen im Hals, keiner wusste, was das soll. Und dann hat man später gemerkt, ui, da war ja doch ein Herzkranzgefäß zu. Ja, oder Magenschmerzen, monatelange Therapie mit Säureblockern. Und dann hat man gemerkt, oh, war vielleicht doch ein Herzinfarkt und jetzt ist eine große Herzschwäche da. Und die dann wieder rückgängig zu machen, ist sehr schwierig. Wird immer besser, aber ist immer sehr schwierig. Und dann merkt man halt, dass oft diese Symptome, die nicht so ganz klassisch sind, wie man sie im Lehrbuch eben bis vor kurzem noch las, dann einfach länger brauchen, bis sie erkannt werden und dann richtig therapiert werden. Ja.
Sie sagen, der Ausdruck Hysterie ist in die 80er Jahre gebräuchlich gewesen, aber die Haltung ist ja aktuell?
Ich würde sagen, dass der Begriff immer noch sehr gebräuchlich ist. Nur die medizinische Diagnose gibt es nicht mehr. Also wenn ich als Ärztin kann ich jetzt keine Hysterie mehr in meine Diagnosenliste schreiben. Aber es gibt sicherlich andere Diagnosen, die dafür auch noch benutzt werden, wenn man einfach nicht so genau weiß, was eigentlich los ist mit der Patientin. Und die beschreibt vielleicht unspezifische Symptome. Also Angststörungen, Panikstörungen und so gibt es natürlich immer noch auch in unseren Diagnoselisten. Ja. Jetzt will ich nicht sagen, dass die nicht alle, dass das nicht, also es kann natürlich absolut richtig sein und vor allem bei unseren Patientinnen, die Herzerkrankungen haben oder auch Patientinnen, also ehrlicherweise betrifft es natürlich auch viele Männer. Also wenn das Herz mal krank ist, das macht was mit einem. Und natürlich ist es dann manchmal auch klar, dass man vielleicht daraus eine Angststörung oder eine Panikstörung entwickelt, die dann eben entsprechend auch gut therapiert werden muss, damit das Leben nicht eingeschränkt wird dadurch. Ne?
Sie haben vom Abtun gesprochen. Also wenn eine Frau Beschwerden hat, dann wird das abgetan. Es scheint grundsätzlich ein Umgangsinstrument zu sein mit Frauen, das nicht ernst nehmen?
Das ist sicherlich, aber es gibt auch die Gegenseite und das ist auch wichtig als Appell an die Zuhörerinnen vielleicht. Frauen sind allgemein, ist alles sehr pauschal, was ich hier sage, was so die Querschnittsstudien zeigen, gehen etwas häufiger zur Vorsorgeuntersuchung, sind da sozusagen verlässlicher und einfach haben da einen besseren Zugang als Männer. Wäre zum Beispiel sicherlich was, wo wir sozusagen die Männergesundheit noch etwas fördern können. Und Frauen nutzen auch viel lieber solche Health-Apps und solche Sachen. Aber wenn mal wirklich was ist, dann neigen Frauen dazu zu sagen, ach, ich lege mich mal hin und dann wird es schon wieder besser oder ich habe jetzt auch gar keine Zeit, ich muss jetzt noch die Kinder holen, den Mann verpflegen, noch weiß ich nicht, was machen. Also so dieses ständige, irgendwas muss jetzt noch sein, ich kann jetzt nicht krank werden, das ist was sehr viel weiblicher ist. Zumindest sieht man das so in den Studien. Das heißt, das auch hier muss man es natürlich immer von allen Perspektiven beleuchten und die Frauen müssen auch unbedingt darauf beharren, dass nicht nur gegenüber sich selbst, sondern dann auch eben im System zu sagen, irgendwas stimmt nicht mit mir, so kenne ich das nicht. Und das ist neu und das macht mir Angst und da müssen wir jetzt nachgehen. Wie zum Beispiel diese komischen Schmerzen im Hals oder in der Magengegend. Ja.
Sie sagen, Frauen nehmen die Gesundheit offenbar ernster als die Männer. Das scheint sich ja auch auf die mentale Gesundheit auszuwirken. Ich habe den Eindruck, dass Frauen beziehungsinteressierter und sorgfältiger sind im Umgang miteinander. Also es sind in meinen Augen eher die Frauen, die dann Hilfe suchen und sich weiterentwickeln wollen. Ich habe den Eindruck, dass Männer bald mal zufrieden sind mit der Beziehung, wenn gewisse Anforderungen erfüllt
das
sind.
Das kann sein, ja. Wie gesagt, auch das finde ich jetzt nicht so mein Spezialgebiet, aber von meinen Beobachtungen her ist das wahrscheinlich so, ja.
Worauf führen Sie diese Dinge als Medizinerin zurück?
Ja, wie gesagt, da gibt es große biologische und soziokulturelle Einflüsse, die da wirken, denke ich. Also wir haben da schon drüber gesprochen, wie eben so die Anforderungen an die Rolle einen natürlich auch beeinflussen im Alltäglichen. Ja? Ich erzähle Ihnen eine Anekdote aus meiner Woche. Am Montag saß ich mit meinem Mann abends und das dürfen jetzt die Kinder nicht hören und habe ihm gesagt, wir müssen unbedingt über Weihnachtsgeschenke sprechen. Meine Tochter hat auch noch zwischen den Jahren Geburtstag und da müssen wir immer uns doppelt kümmern. Und ich muss dir mal sagen, was ich alles besorgt habe, falls noch ich was vergessen habe. Und dann sagt er, du, weißt du was? Also ich habe mich um dein Geschenk gekümmert und ich bin auch ganz stolz und damit habe ich meine Tat erledigt, alles war getan.
Das ist, was ich vorhin angesprochen habe.
Genau, und es fällt mir natürlich jetzt auf, dass ich einfach, ohne darüber überhaupt nur nachzudenken, wohl davon ausgegangen bin, dass du dich um alles andere kümmerst. Und jetzt ist er natürlich jemand, der auf dem Feld auch wissenschaftlich interessiert ist und sozusagen überaufmerksam eigentlich ist dem Thema gegenüber. Deshalb ist es ihm ja auch aufgefallen. Nichtsdestotrotz, selbst in unserer, würde ich sagen, sehr gleichberechtigten Beziehung gibt es solche Muster, in die wir verfallen. Und wir nennen das ja häufig den Mental Load bei Frauen. Also es gibt eben, und das eben tief in uns auch verankert durch viele Generationen und Jahrtausende an Evolution, dass man dieses Kümmerergehen hat, dass man einfach Dinge erledigen möchte. Wir sehen das übrigens auch wieder in der Wissenschaft. Frauen übernehmen mehr die Lehrtätigkeiten, administrative Aufgaben an der Uni, ja, noch eine Rolle, noch einen Job in der Administration und so, anstatt sich zu fokussieren auf ihre Wissenschaft, um dann diese zählbaren, messbaren Erfolge, Einwerbung von Drittmitteln, Publikation von wissenschaftlichen Artikeln, Patienten und so weiter, also ohne sozusagen sich darauf fokussieren zu können. Ja. Es gibt aus der Covid-Zeit gute Studien, zum Teil von uns selbst, die wir gemacht haben, wo man sieht, dass in Fächern, wo Frauen vorher sehr gut wissenschaftlich vertreten waren, zum Beispiel in der Infektiologie oder auch dem öffentlichen Gesundheitswesen, innere Medizin, Fächer, die in der Pandemie total wichtig und relevant waren, waren Frauen vorher gut vertreten und dann in der Pandemie direkt die erste Antwort aus der Wissenschaft war dann überwiegend von Männern. Frauen sind komplett verschwunden. Und wir haben uns dann getraut zu sagen, haben wir denn wirklich die besten Expertinnenstimmen gehört? Oder haben wir eben Stimmen gehört von Menschen, die gesehen haben, ah, da ist ein neues Thema, da kann man gut wissenschaftliche Artikel veröffentlichen. Und da gibt es jetzt auch gerade viel Forschungsgelder und so weiter und so fort. Also das hört sich jetzt negativ an, das ist natürlich prinzipiell auch nichts dagegen zu sagen. Aber Frauen sind häufiger in den Hintergrund getreten und haben sich eben um die Kinder gekümmert, wenn die Schule geschlossen war oder um Angehörige und so weiter. Da gibt es, wie gesagt, Wissenschaft dazu. Und man sieht auch zum Beispiel, das ist noch so ein gutes Beispiel, es gibt eine gute Studie, die zeigt, Männer, die Elternzeit nehmen, werden in der Zeit produktiver. Das heißt, nehmen Elternzeit und können dann wissenschaftlich ein bisschen aufholen, weil sie jetzt Zeit haben, vielleicht entbunden von anderen administrativen oder klinischen Verpflichtungen. Das kann man für Frauen nicht zeigen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet das, dass wir alle ständig in bestimmte Rollenmuster und zurückfallen und dass das mehrheitlich zum Vorteil der Männer ist.
Ja, genau, kann man so sagen, ja.
Würden Sie auch sagen, dass den Frauen etwas vom männlichen Geltungsdrang gut anstünde?
Das ist gefährlich, weil da gibt es solche Voreingenommenheiten, wenn Frauen etwas forscher auftreten oder etwas ja auch irgendwie bekräftigender ihre Argumente durchsetzen wollen oder vorbringen, dass sie dann häufiger als aggressiv, zu laut, zu forsch betitelt werden, wohingegen ein Mann, der sich genau gleich verhält, würde eher als energetisch, weiß, was er will, durchsetzungsfähig,
ambitioniert,
also eher positiv kompetent belegt, Frauen sicher eher negativ belegt. Also das ja auch was wir einfach lange so kultiviert haben und in uns allen drinsteckt. Es gibt so ein Implicit Bias, also so nennt man das ja, diese impliziten Voreingenommenheiten Test online, den kann man machen. Und auch ich schneide da wirklich nicht besonders gut ab. Also ich muss man sagen, ich gehe da rein und denke so, jetzt bemühe ich mich richtig doll und dann ist auch kein schwerer Test. Da kriegt man Sachen gesagt und dann muss man da Wörter zuordnen. Aber ich bin auch moderat voreingenommen und das steckt in uns allen drin. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht und dann auch ja, kritisch hinterfragt, wie man handelt in manchen Situationen.
Also wenn ich Implicit Bias eingebe bei Google, dann lande ich so bei solchen Tests.
Genau, den ich jetzt meine, ist von der Harvard University. Den findet man online, genau. Und
was war denn Ihr Bias?
Ja, also ich kann das gar nicht so konkret, man kriegt das nicht konkret ausgewertet, sondern man kriegt nachher nur gesagt, wie der Bias ist, sei es mild, moderate oder stark sozusagen. Und ich auch beinahe ist auch moderat, also ich bin so in der Mitte. Ja.
Glauben Sie, dass jemand auf der Welt ohne Bias ist?
ich kann mir es kaum vorstellen. Also wir sind alle so von unserer Umgebung beeinflusst auch. Und ja, und wie gesagt, ich habe vorhin schon mal diesen Epigenetik angesprochen. Also ich denke, einiges ist dann natürlich auch letztlich biologisch begründet. Also es gibt ja auch Dinge wie, die Frau trägt das Kind aus. Und es gibt so einen gewissen, dieser Nestbau, diese Intuition, diese Instinkte, die wir haben, die auch Tiere haben, die ja vielleicht auch dann da eine Rolle spielen. Die sind ja in uns drin, die machen uns, die schaffen es, dass wir überleben in dieser Welt, ja? Dass wir uns fortpflanzen und es die nächste Generation noch gibt.
Heißt das, wir können weitgehend nichts dafür?
Nee, das würde ich nicht sagen. Nee. Also wir kennen ja, das ist Sie sprechen ein sehr komplexes Feld an, wo man schlecht pauschale Aussagen treffen kann. Aber als Beispiel diese Stereotypisierung, die wir schon im Kindesalter erfahren, mit dem rosa Schleifchen und dem hellblauen Strampelanzug und solchen Dingen, also ganz plakativ wieder. Ja, das ist natürlich was auf jede neue Generation direkt wieder einwirkt, auch, ja. Wo man sich eher aktiv dagegen stellen muss.
Scheint ja gerade bei jungen Männern wieder in zu sein, ja. Dem Macho-Image zu entsprechen. Warum jetzt?
Nicht mein Feld.
Trotzdem.
Ja, ich weiß es nicht, wie gesagt.
Sie dürfen hier auch vermuten.
Ja, ich im Moment, wie gesagt, also das nicht wissenschaftlich begründet. Im Moment sind wir in einer sehr besonderen Situation in der Welt, glaube ich. Ne? Es gibt viele Bedrohungen, große Klima, Kriege, Technologisierung, die uns vielleicht sehr schnell überholt. Das sind alles Dinge, die ja auch sehr beängstigend sind. Und ich glaube, dass es dann leichter ist, in manchen Fällen sich zurückzubesinnen auf eine Generation, in der es irgendwie anders funktioniert hat und in der es irgendwie nicht so schwierig war und nicht so beängstigend. Man sich um diese Sachen keine großen Sorgen machen musste. Und dann kommen solche Muster auch schneller wieder hervor. Und es ist auch was sehr Menschliches, glaube ich, ein Stück weit territorial zu sein, zu sagen, ich möchte jetzt mein erworbenes Privileg, vielleicht über tausende von Jahre erworbenes Privileg, nicht einfach abgeben, weil irgendwer sagt, es sei nicht gerecht oder nicht richtig oder ganz und gar nicht produktiv. Und dann wird man so ein bisschen beschützend. Ja, auch das ist, glaube ich, eine normale Reaktionen. Soziologen würden sagen, ja, so ist es halt. Und
würden die das so unwissenschaftlich sagen?
Weiß ich nicht. Ich bin ja keine Soziologin, aber ich glaube trotzdem, dass das Muster sind, die gut beschrieben sind und auf die Menschen dann letztlich wieder zurückfallen, wenn es irgendwie zu kritisch wird. Ja.
Darf ich Ihre Arbeit dahingehend verstehen, dass Sie versuchen, diese Muster zu überwinden?
Bei mir persönlich, meinen Sie?
Nein, mit Ihrer Arbeit.
Mit meiner Arbeit sicher auch, ja. Es kommt immer ein bisschen drauf an, auf welcher Ebene. Wir arbeiten ja sehr mit ganz verschiedenen Interessen. Also ich komme ja aus der Grundlagenwissenschaft auch, habe immer Klinik und Grundlagenwissenschaft vereinbart. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt berichte, was wir aktuell in der Zelle, in der Herzmuskelzelle untersuchen, dann ist das natürlich sehr abstrakt und hat jetzt vielleicht im ersten Moment scheinbar nicht so viel zu tun mit irgendwelchen Voreingenommenheiten oder Mustern. Aber es weist natürlich trotzdem darauf hin, hey, da sind Unterschiede, die wir bisher nicht betrachtet haben. Wir haben außerdem noch ein Forschungsinteresse, das mehr so ein bisschen übergeordnet ist. Wo sind denn die Unterschiede am größten eigentlich? Und ist das überall auf der Welt gleich? Also wo sind die Datenlücken überhaupt da? Und welche lohnt es sich auch zu schließen? Also in einer Welt, wo Ressourcen knapp sind, auch für Forschung, auch für klinische Versorgung, ist es vielleicht wichtig, sich zu überlegen, nicht im Sinne von einer Triage, so meine ich das nicht, aber können wir denn die Welt etwas informieren darüber, wo es jetzt am sinnvollsten ist, vielleicht die Wissenslücken zu schließen, weil wir da dann auch das meiste erreichen können für die Gesundheit der Menschheit sozusagen. Ja, und dann natürlich auch in der klinischen Versorgung, also indem ich natürlich einfach besonders hinhöre auf die Dinge, die vielleicht nicht so textbuchmäßig sind, und durch das Engagement dann in Fachgesellschaften oder eben übergeordneten Organen kann man dann natürlich schon sagen, hört mal.
Ja, machen wir doch gleich mal, hört mal. wenn Sie jetzt einen Appell äußern dürfen, an Männer zuerst. Wie lautet der? Der Satz beginnt mit liebe Männer.
Liebe Männer. Ja, ich glaube, ich würde mir sehr wünschen, dass wir alle mit einer gewissen Offenheit miteinander umgehen. Vielleicht eben besonders die Männer gegenüber Frauen oder allen Personen und auch der wissenschaftlichen Notwendigkeit, auch für Männer und für die Männergesundheit, dieses Thema jetzt gut zu betrachten. Und ich hatte es ja in der Vergangenheit in Gesprächen schon mal gesagt, unsere Medizin ist ein Stück weit gemacht für den 70 Kilogramm schweren, gesunden jungen Mann. Der typische Patient in meiner Sprechstunde, der ist das nicht. Und also es lohnt sich auf jeden Fall, auch da genau hinzuschauen und sich dem Thema einfach zu öffnen, indem man einfach versteht, wir machen einfach Medizin.
Also etwas flapsiger formuliert könnte man sagen, liebe Männer, ihr findet es zwar doof, aber Gendermedizin hilft auch euch.
Ja, aber ich glaube nicht, dass alle Männer das doof finden. Ich glaube schon, es gibt eine gute unterstützende.
Ja, es sind ja nie alle. Die Frage ist, sind es zu viele?
Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich meine Kommentare lese. Aber das.
Wie gesagt, das sollten Sie nicht tun. Der Schwestersatz, der Brudersatz. Liebe Frauen.
Ja, liebe Frauen, würde ich tatsächlich sagen, hört gut auf eure eigenen Empfindungen, den eigenen Körper, und lieber einmal zu früh die Rettung rufen als zu spät, und auch dann darauf bestehen, dass wirklich man komplett durchgecheckt wird und dann auch rausgefunden wird, was mit einem los ist. Und das bedeutet nicht, dass es keine mentale Erkrankungen gibt, psychische Erkrankungen, die sehr gut behandelt gehören. Aber wenn man merkt, irgendwas stimmt im Körper nicht, dann muss man darauf beharren, auch zu gucken, woran das liegt. Und an Kolleginnen, Kollegen auch immer diesen Mut zu haben, sich in diesem Feld zu versuchen, nach oben zu entwickeln und auch mit Kindern und mit Familie einfach zu sagen, nein, ich kann was bewirken, und manchmal muss man eben auch am großen Tisch sitzen, damit die Stimme gehört wird, ja. Und dann muss man sie aber auch noch schaffen, durchzusetzen.
Und wenn Sie jetzt wirklich an Gender denken, nämlich das Soziokulturelle, die Rollenmuster, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt ab sofort Lehrerin und haben lauter Teenager vor sich. Mhm. Wie lautet der Satz dann an die jungen Männer? Liebe junge Männer.
Also zum Thema Geschlechter meinen Sie oder zum Thema Gender? Ja, ich glaube, liebe junge Männer, würde ich sagen, bleibt halt offen. Ja, bleibt offen und vor allem gut zueinander. Ich denke, in vielen Konfliktsituationen bin ich schon gut bei weggekommen persönlich, indem ich einfach mal vorausgesetzt habe, dass die andere Person meint es jetzt auch nicht einfach direkt böse. Also man kann ja auch einfach mal unterstellen, dass eigentlich das Gegenüber auch was Gutes im Sinn hat, aber eben vielleicht aus einer anderen Perspektive argumentiert. Und ich glaube, auch im Teenageralter ist das eben besonders wichtig, diese Antennen zu haben. Ich habe einen 12-jährigen Sohn, und mit den Antennen ist das immer nicht so ganz so leicht. Und ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist, dass man so diese Umgebung gut wahrnimmt und auch vielleicht Ungerechtigkeiten aufnimmt und auch vielleicht sich traut, was dagegen zu tun. Das ist ja vor allem im Teenageralter besonders schwer, kennen wir wahrscheinlich alle.
Und liebe junge Frauen.
Liebe junge Frauen, ja, macht, worauf ihr Lust habt. Also wie oft wurde mir gesagt, du kannst nicht in diesen Job und Kinder haben. Und im Nachhinein denke ich, wer maßt sich eigentlich an, sowas zu sagen? Aber neulich kam eine Studentin auf mich zu und sagte, ich finde Kardiologie auch so spannend, aber mir wird immer gesagt, das wird nicht klappen mit der Familie, du willst doch auch Kinder. Und ich finde, das ist 2024, Medizinstudium. Mich überrascht das nicht, aber ich glaube, die meisten Leute, die da nicht jeden Tag mit zu tun haben, überrascht das schon, wie viel Frauen noch so dieser Hinweis gegeben wird, mach dies, mach das, wenn du Familie willst, dann darfst du nicht so und so. Diese Studentin war nicht mal in einer Partnerschaft, das war eine reine fiktive Situation von ihrer möglichen Zukunftsvorstellung oder Wünschen. Und ich habe einfach nur gefragt, dein fiktiver Partner, was denkst du, wie oft hört er das? Also nämlich gar nicht. Es ist völlig unüblich. Es ist total in Ordnung, wenn Männer 3 Kinder haben und Chefärzte sind.
Wie bringen wir junge Männer davon weg, das Wort schwul als Synonym für schwach und blöd zu benutzen?
Ich weiß gar nicht, ob das immer noch wirklich so ist. Ich glaube, bin ich nicht
ja.
genug involviert in diese...
Es
ist wirklich so, ja.
Ja.
Gute Frage. Vielleicht mit dem...
Also stellen Sie sich vor, Ihr Sohn kommt jetzt nach Hause und sagt, das ist schwul, das ist schwul.
Ja, mein Sohn ist anders geprägt.
Meiner auch. der würde intervenieren. Aber stellen wir es uns trotzdem vor.
Ja.
Wie würden Sie reagieren?
Ich weiß nicht, ist schwierig, weil jetzt kommen wir auch wieder zurück zu, wie wir bestimmte Worte oder welche Eigenschaften oder unterliegenden Bedeutungen wir irgendwelchen Worten, wie soll ich sagen, die wir damit in Verbindung bringen. Ne? Also man könnte ja jedes andere Wort auch dafür nehmen. Gibt ja auch andere Worte dafür.
Für ja, diese die Schwäche. Eigentlichen also, nämlich.
Die eigentlichen, ja, aber die, gute Frage. Also sicherlich... denke ich schon, dass in immer wieder darauf hinweisen, dass das nicht sinnvoll ist, dieses Wort so zu belegen, nötig ist. Aber ob das hilft, weiß ich nicht. Vielleicht wissen Sie es.
Ich glaube, ich würde Fragen stellen, namentlich nach der Sicht auf
ja.
queere Menschen. Also warum siehst du bei denen etwas
Schwaches?
Schwaches, Dummes oder einfach sonst irgendwie Unterlegenes.
Ja.
Das liegt ja dahinter, oder? Also man benutzt das Wort derogativ und das liegt an der Haltung.
Aber das kann ich dasselbe ja fragen für die Gendermedizin. Warum ist Gender jetzt plötzlich so negativ belegt? Das ist einfach, wir können Sex- und genderspezifische Medizin sagen, das ist aber ein...
Das hilft auch nicht.
Das ist schwierig. Wir können auch Sexmedizin sagen, dann haben wir es in die andere Richtung, aber ich glaube, das ist anderweitig belegt. Und irgendwie ja, kommen wir nicht so richtig da, solange wir uns an solchen Worten irgendwie halten.
Aber das tun wir doch die ganze Zeit.
Das tun wir immer, klar.
Wie wäre es mit Geschlechtermedizin?
Das ist ja natürlich dann wieder ein sehr deutscher Begriff, der sich international nicht trägt. Und was ich dazu sagen muss, wie gesagt, die Gendermedizin ist letztlich ein international definierter Begriff. Ich kann jetzt auch nicht hier hinkommen und sagen, ich nenne das jetzt mal anders. Ne?
Also vielleicht muss man, weil das Wort Gender so negativ behaftet ist.
Ja, oder man erklärt, dass es, was das eigentlich bedeutet. Und wir sagen schon sehr häufig Sex- und Gendermedizin oder geschlechtergerechte Medizin macht auch Sinn. Aber auch dieses Wort Geschlecht, also ich glaube im Deutschen auch das würde triggern, ehrlicherweise. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir da riesig viel gewonnen haben.
Sie haben vorhin das Stichwort Zukunft gegeben. Wie sieht die Zukunft aus in Ihren Augen, so 10, 15 Jahre in Bezug auf Ihr Arbeitsgebiet?
Ja, ich glaube, dass wir im Moment eine sehr, sehr gute Welle haben. Das Thema ist interessant, deshalb sind ja auch Sie heute noch mal bei mir. Die Medien interessiert es sehr, die Gesellschaft interessiert es auch sehr in den allermeisten Fällen. Wir haben, glaube ich, heute in unserem Gespräch jetzt sehr viel über die eher negativen Kommentare und auch das Triggern.
Es tut mir leid. Sie dürfen
ja
gern gegensteuern.
Ist ja auch wichtig, aber ich glaube, das, was ich tatsächlich jeden Tag erlebe, sind ja Patientinnen, die spezifisch zu mir kommen wollen oder in unsere Sprechstunde, weil sie das Gefühl haben, dann sind sie vielleicht gut aufgehoben oder sie können noch mal die ein oder andere Frage stellen, wo sie sich nicht sicher sind, ob die anderweitig bereits gehört oder beantwortet wurde. Und so finde ich, das spiegelt sich ja auch in den Medien wieder und auch in der wissenschaftlichen Welt ist es so, dass das Thema immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass es auch immer selbstverständlicher wird, dass man danach schaut. Wir haben da sicherlich noch ein bisschen zu arbeiten, manche Dinge vielleicht auch mehr noch zu forcieren, aber insgesamt sind wir doch, glaube ich, jetzt die letzten Jahre viele Schritte auch vorangekommen. Und ich denke, wenn wir da jetzt dranbleiben und zeigen, dass es wirklich sinnvoll ist und nötig und auch hilft, dass wir dann schon in 10, 15 Jahren vielleicht gar nicht mehr so sehr dieses Gender in den Vordergrund stellen müssen, sondern dass wir eben mal ein Teil der ganz normalen Medizin sind. Ja.
Also Sie sagen in dem Fall, dass Mann und auch ich den Stänkerern gar nicht so viel Beachtung schenken sollte?
Ja, also ich glaube, dass es sicherlich wichtig ist, sich auf das Positive zu besinnen. Also Sie können ja sehen, in der Schweiz dieses Jahr wurde das nationale Forschungsprogramm für Sex und Gender in der Medizin bewilligt. Es sind ja immerhin 11 Millionen Schweizer Franken, die für die Forschung nur in diese Richtung jetzt ausgegeben werden. Da durfte man sich drauf bewerben. In dem Fall jetzt ist es weniger grundlagenwissenschaftlich orientiert, aber ich kann Ihnen sagen, ich glaube, die meisten Bewerbungen gingen für dieses Forschungsprogramm ein, mehr als für alle anderen Forschungsprogramme. Und ich finde das auch ein positives Signal. Das sind ja nicht nur Gendermedizinerinnen, über 300 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, glaube ich, die insgesamt beteiligt waren an diesen Bewerbungen. Das sind ja alle möglichen Leute aus allen möglichen Bereichen. Und das zeigt ja eher, wir sitzen eigentlich in den Startlöchern. Wir haben Tausende von Ideen an wissenschaftlichen Projekten, die man machen kann und die auch wirklich Relevanz für die klinische Versorgung in dem Fall jetzt haben. Und da ist jetzt dieses Förderprogramm am Ende ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein super guter Start und auch ein Zeichen. Und ich finde aber auch aus der wissenschaftlichen Welt so eben ein bisschen das Gegenzeichen, hey, wir können noch viel mehr und wir haben noch viel mehr Ideen. Und das muss man jetzt auch einfach ein bisschen, glaube ich, das Pflänzchen gießen und gucken, dass wir das eben auch eben aus anderen Töpfen noch Mittel beschaffen. Und das ist der wissenschaftliche Part. Also da sehe ich schon, dass da viel im Moment läuft. Und wichtig natürlich auch die medizinische Ausbildung, also in dem Medizinstudium oder auch in der ärztlichen Weiterbildung müssen wir natürlich sehr geschickt dieses Thema immer wieder platzieren, sodass es nicht nervt, aber ein Stück weit selbstverständlich wird, dass man immer wieder mit den Geschlechter-, Sex- und Gender-Unterschieden konfrontiert wird und das einfach ganz normal übergeht. Und ich kann Ihnen sagen, zum Thema Jugendliche oder junge Männer, also von den Studierenden haben wir auch da das Signal eher, wir hören zu wenig, wir wollen noch viel mehr. Also die haben wir eher im Rücken, die geben uns Stärkung in dem Feld und fordern das auch ein, dass es beachtet und berücksichtigt wird. Also da auch gar nicht so negativ, würde ich sagen.
Ja, ich räume ein, dass mein Menschen- und Weltbild etwas ramponiert sein könnte.
Ja, ihr meint es sicherlich auch, deshalb bin ich auch gut eingestiegen auf ihn.
Ach so.
Nichtsdestotrotz, ich glaube, dieses Jahr gab es viele, viele gute
Bewegungen. Es freut mich, dass Sie das herausstreichen, das ist ja auch wichtig.
Ja.
Also Sie machen weiter.
Ich mache weiter und ich kriege immer wieder jetzt zu hören, dass ich gar nicht gut erreichbar sei und dass es so schwierig ist, mit mir Termine auszumachen. Aber der Grund ist tatsächlich, ich habe dieses Jahr sehr, sehr viele Vorträge gehalten. Ich habe mich, weil ich auch neu in der Schweiz angekommen bin, natürlich versucht, sehr zu vernetzen und auch diese verschiedenen Fachrichtungen, Fachgesellschaften und so weiter kennenzulernen. Das war sehr, sehr bereichernd und gut und wie gesagt ich wurde eher zu viel angefragt als zu wenig auf jeden Fall, aber positiven Sinne. Und jetzt bin ich aber auch froh, wenn wir uns so ein bisschen wieder nach innen kehren, was machen, wo können wir eigentlich unsere Beiträge jetzt auch wissenschaftlich und klinisch machen und wie gesagt, ich glaube, ist alles gut soweit. Man kann immer motzen über alles. Und ich bin super gut darin.
Ja, ich motze wohl mit Fragezeichen, merke ich gerade. Lassen Sie uns zum Abschluss einige praktische Tipps betrachten. Ganz kurz, woran erkenne ich den Herzinfarkt beim Mann?
Also, da möchte ich eingehend nochmal mich wiederholen, aber es ist eine wichtige Wiederholung. Niemals in der Medizin ist irgendwas pauschal zu betrachten. Das heißt, diese klassischen Symptome für Männer und Frauen können natürlich auch umgekehrt sein. Und wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt gar nicht, dann muss man zum Arzt gehen. Die klassischen Symptome, die wir alle lernen und die viel häufiger bei Männern vorkommen, in dieser Art und Weise. Und es gibt ein Bild, was in unseren Anatomiebüchern früher war, wo ein Mann aus dem Pub kommt und es schneit, es ist auch noch kalt, es verengt die Gefäße und hat seine Arbeitstasche in der Hand und greift sich an die Brust auf die linke Seite und die Ausstrahlung in den Arm. Also ganz klassisch sind Schmerzen, die auftreten unter Belastungssituationen. Dazu gehört auch Kälte, aber auch Sport, Treppensteigen, bergauf gehen. Wenn man da merkt, es wird ganz eng in der Brust, man kriegt Schmerzen, vielleicht eher linksseitig, die strahlen auch noch in den Arm aus, dann ist es schon höchste Eisenbahn.
Und bei Frauen?
Bei Frauen kann ich jetzt ganz viele Dinge aufzeigen, weil eben das häufig nicht so sehr im Vordergrund steht. Wie gesagt, das heißt nicht, die Frau, die diese ganz typischen Symptome hat, soll nicht sofort den Notarzt rufen. Aber was wir viel häufiger hören, ist eben so eine etwas subtilere Symptomatik aus verschiedenen Orten zusammenkommt. Mehr Magenschmerzen, diese Enge in der Brust oder Druck auf der Brust ist schon auch sehr häufig. Ausstrahlende Schmerzen eher in den Kiefer, in den Nacken oder den Rücken. Viel mehr Übelkeit, auch diese Kaltschweißigkeit haben beide Männer und Frauen, aber so diese Symptomatik. Manchmal auch eine ganz überwältigende Müdigkeit, Erschöpftheit, deshalb auch dieser Drang, ich lege mich mal hin und dann wird es schon wieder besser sein. Wer weiß, was das ist, mich verhoben oder was im Magen oder sowas.
Sind das Gedanken während eines akuten Infarkts?
Ja. Also wie gesagt, das sind alles letztlich Erlebnisse, die ich von Patientinnen kenne. Das ist der Magen und dann Säureblocker. Sogar der Arzt hat das so therapiert oder ein Besuch beim Orthopäden, weil der Nacken oder der Rücken und solche Sachen. Ja.
Die Depression?
Die Depression, ich glaube, wachsam sein. Also auch da können wir aufgrund von Stereotypen sehr viel Schaden anrichten, vor allem für Männer. Also Suchtverhalten, Aggression, so eine leichte Reizbarkeit, das tut man auch oft als sehr männlich ab. Auch so dieses, ich darf nicht zum Arzt, ich darf keine Schwäche zeigen. Dieser furchtbare Satz, ein Indianer kennt keinen Schmerz, du bist doch ein Junge, sei stark und verdrück jetzt nicht noch eine Träne, was soll das? Das ist auch ganz tief bei uns eingeprägt und führt eben dazu, dass wenn wirklich dann solche Situationen kommen, wie eine Depression und man eben nicht diese typischen Symptome hat, wie dieses, was wir eher alle kennen, zurückgezogen, in sich gekehrt, nach außen hin abschottende Verhalten hat, sondern eher nach außen und aggressiv und vielleicht sogar Alkohol- oder Drogenabusus, dann muss man schon mal gucken, liegt da nicht irgendwie was dahinter, was wir eigentlich gut behandeln könnten. Jetzt muss ja sagen, eine Depression ist eine Behandlung, die ja gut möglich ist. Nicht in allen Fällen, kann auch sehr schwierig sein, völlig klar. Aber es ist im Prinzip eine behandelbare Erkrankung und das sollten wir natürlich auf keinen Fall verpassen. Hier auch gibt es überlebensnotwendige Konsequenzen, nämlich dass depressive Männer viel häufiger einen erfolgreichen Suizid begehen als Frauen. Also das kann Leben kosten, wenn man da nicht hinschaut. Ja.
Und worauf sollen Frauen bei sich achten oder Mann bei Frauen?
Bei der Depression meinen Sie? Ja, das sind schon eher so diese typischeren Symptome. Wie gesagt, auch hier können es natürlich anders sein. Aber so dieses sich zurückziehen, die sozialen Kontakte eher abbrechen, Traurigkeit, Antriebslosigkeit, aus dem Bett nicht rauskommen, die Energie nicht mehr haben. Das sind so eher die klassischeren Symptome. Ja, und eigentlich kann man gut abfragen, weil die Diagnosemethoden sind dann gut auf diese typisch Frau-Symptome abgestimmt sozusagen.
Also da ist die Frau im Vorteil.
Sehr sicher, ja.
Kann man sagen.
Ja.
Vielen lieben Dank für diese Ausführungen und die praktischen Tipps. Zusammenfassend gefragt, Kämpfen Sie für mehr Offenheit generell?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, ja. Ich glaube nicht, dass irgendwem mehr Offenheit schaden würde. Also dass so ja, offenes Herz, offene Gedanken. Und eigentlich würde ich sagen, das wissenschaftliche Herz muss darauf beruhen. Das tut es nicht immer für alle, das ist klar. Aber dieses Streben nach mehr Wissen, in andere Bereiche spickeln, Kollaborationen schließen, das ist ja eigentlich das, was da meinen Beruf schön macht und für viele auch wichtig ist. Und ich denke, dass man das in jede Lebenslage eigentlich übertragen kann.
Danke Ihnen für dieses höchst spannende, meinerseits etwas zu negative Gespräch. Noch einmal die Bitte um Verzeihung an alle.
Nein, alles gut.
Das war sehr spannend. Danke für Ihre Zeit, Frau Leichenmüller.
Vielen Dank.
Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt@meiertriftmediziner.ch. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.